War das eine respektvolle Trennung oder eher nicht?
Wir haben schrecklich gestritten. Ganz, ganz schrecklich.
Ich bin mit dir nicht mehr verschmolzen und ich schaffe es, dass egal was du sagst, ich weiß, dass ich 50 Möglichkeiten habe zu reagieren.
Das klingt schon richtig nach Königsdisziplin.
Was macht dieser Mann da? Und mein Kopf wollte explodieren.
Streitet ihr jetzt anders?
Nö.
Hast du doch nicht mehr ja, gerne. Ich brauchst du lernen. Trennung. Das klingt nach Streit, Schmerz und Chaos. Aber was ist, wenn es auch anders geht? Was ist, wenn man sich trennen kann, ohne sich zu zerfleischen? Und genau darüber sprechen wir heute in der neuen Folge von Mein Leben und ich. Wir haben Paartherapeutin Nadja von Saldern bei uns und Laura Krimmer, meine Kollegin aus dem Ressort Leben und Gesellschaft. Und wir sprechen genau darüber, wie trennt man sich? Kann Verantwortung übernehmen und vielleicht sogar gemeinsam wachsen, auch wenn man kein Paar mehr ist. Trennungen sind ja irgendwie allgegenwärtig. Aber warum glaubt ihr, enden so viele Beziehungen im Streit? Vielleicht starten wir aus der therapeutischen Sicht?
Ja, ich meine, dass so viel Erwartungen gehen kaputt, enttäuscht. Man hat mal geliebt, man hat Kinder, denen man wehtut, man hat sich das Leben auch anders vorgestellt. Und jetzt muss man ja irgendwo hin mit dem ganzen Ärger. Und bis 1977 gab es ja noch die schuldhafte Scheidung. Ja, da hatte man dann wenigstens noch einen Schuldigen oder so. Aber seit 1977 gibt es ja auch das nicht mehr. Das heißt, ich habe das Gefühl, mir wurde wehgetan, vielleicht richtig so ein Messer ins Herz gestochen. Und es gibt niemanden, der das auch irgendwie nur ahndet oder die Gesellschaft auch einem gar nicht mehr beisteht und so. Und dann kommen da irgendwie so viele Gefühle. Ich sage immer, es ist eigentlich die größte Krise überhaupt, die einem passiert in der Trennung.
Ich wusste gar nicht, dass es eine schuldhafte Scheidung gibt.
Meine Eltern sind noch schuldhaft geschieden worden. Und da weiß ich noch, dass meine Mutter dann sagte, okay, ich nehme alle Schuld auf mich, damit wir uns trennen, weil sonst hätte mein Vater das nicht gemacht.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht immer eindeutig.
Nee, eben, deshalb ist es auch abgeschafft worden.
Ja, ja.
Das ist genau der Grund. Ja. Macht keinen Sinn. Aber es hatte auch was ganz Gutes, weil man irgendwie so das Gefühl hatte, man kriegt irgendwie Recht oder irgendwer kümmert sich überhaupt drüber, ob man vielleicht Opfer ist oder so, ne? Mhm. Und das gibt's halt jetzt nicht mehr. Jetzt bleibt das alles so, ja, okay, ist halt passiert.
Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, so aus der Sicht als getrennte Person?
Ja, so eine Trennung holt ja auch nicht das Beste aus Menschen raus. Und dann läufst du da 20 Stunden in deinem eigenen Kreis, erzählst deinen Freundinnen und Freunden wieder, wie blöd eigentlich die andere Person bist. Immer mehr wird dir klar, wie gut eigentlich du bist. So. Die Wut im Bauch wächst aber immer mehr über diese Schuldhaftigkeit des anderen. Ja, und dann in manchen Trennungen hört man dann ja wirklich auf, miteinander zu sprechen, wenn das geht, wenn man zum Beispiel keine Kinder miteinander hat. Ja, und dann wächst und wächst und wächst das und holt wirklich nichts Gutes raus. Mhm.
Was würdest du sagen, sind so die häufigsten Gründe, warum sich Paare trennen?
Ach du, das ist echt eine komplizierte Geschichte, weil es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Gründe. Ich sag, meistens ist es doch, dass man sich einfach nicht mehr verhandeln konnte, nicht mehr verstanden hat, dass der eine rechts wollte, der andere links, man hat sich anders entwickelt. Und man hat sich auch keine Mühe gegeben. Also ich glaube, die Partnerwahl ist erstmal wichtig und die macht man oft falsch, ganz ehrlich. Und dann weiß man auch nicht, wie es geht. Man stolpert da so rein. Für einen Job macht man alles, Ausbildung und so weiter, und für eine Beziehung überhaupt nicht. Und dann passieren irre viele Fehler. Und irgendwie ist eine Beziehung auch wie so ein Bergsee. Und wenn man da viel Mist und Gift reinschüttet, dann wird der irgendwie irgendwann eben auch nicht mehr so ganz gesund.
Mhm.
Aber es gibt natürlich, Kommunikation wird am meisten genannt. Alleingelassen in der Kleinkindphase wird von Frauen genannt. Mhm. Die sagen nach 10 Jahren immer noch, als ich damals ein Kind hatte, bist du weiter feiern gegangen. Ne? Das ist so eines der echt krassen Dinger und hast das nicht mitgemacht, diesen Autonomieverlust und so. Du hast weitergemacht wie bisher und ich musste mich hier an ein neues Leben gewöhnen. Fremdgehen, ne? Aber das ist natürlich oft auch nur ein Auslöser und nicht unbedingt die Ursache.
Als ihr euch getrennt habt, war das eine respektvolle Trennung oder eher nicht?
Ja. Es war auf jeden Fall, es war so viel Drama die ganze Zeit, dass die Trennung im Vergleich dazu dann, so, würde ich sagen, eher ruhig war.
Mhm.
Und vor allem, wir sind ja die ganze Zeit zur Paartherapie gegangen und sind auch über die Trennung hinaus noch weiterhin gegangen. Und ich glaube, das hat ganz viel geholfen, dass eben nicht dieses nur in der eigenen Schleife laufen passiert ist, sondern wir haben weiter miteinander gesprochen, konnten aber für uns beide wirklich sehen, dass wir zusammen gar keine gute Konstellation sind. Und dass wir das aber können, dass wir uns einander nicht hassen oder nur dem anderen die Schuld zu schieben, was nicht heißt, dass wir nicht immer noch sehr viel miteinander streiten. Aber das gehört eben zu einer Beziehung, die wir ja trotzdem noch führen, nur eben keine Paarbeziehung mehr mit Kindern, gehört das auch dazu. Und deswegen, ja, wenn du mich oft schimpfen hörst, das gehört einfach dazu.
Die Paartherapie, habt ihr die angefangen, als noch alles normal lief oder als die ersten Probleme kamen?
Ich würde nie sagen, dass da noch alles normal lief. aber ja, wir waren noch ein Paar, wenn das die Frage ist.
Mhm.
Und war auch wirklich, also ich kann das nur empfehlen, weil ich ganz oft gemerkt habe, dass er einfach sehr anders als ich kommuniziert und auch Situationen komplett anders einschätzt als ich. Und ich dachte dann immer, was macht dieser Mann da? Und mein Kopf wollte explodieren. Und dann saßen wir da und dann war da eben jetzt wie du noch eine dritte Person dabei. Und da mussten wir uns beide zusammenreißen im Ton. Und diese Eskalation ist nicht passiert. Und da In dem Rahmen schaffe ich das auch, ihm zuzuhören. Ich höre, was er sagt und es kommt auch bei mir an. Und dann denke ich so, ach so denkst du. Krass, ist keine Logik, auf die ich jemals gekommen wäre, von mir aus. Ich finde es auch für mich emotional nicht logisch. Aber ich kann nachvollziehen, dass es für dich logisch ist, dass du das gemacht hast. Und deswegen verurteile ich ihn dann nicht, sondern kann einfach sehen, ah, deswegen macht er das. Okay.
Ja, ich habe gefragt, weil also als ich mal in einer Beziehung war, habe ich das so als Date quasi Idee gehabt, mal zur Paartherapie zu gehen, weil ich grundsätzlich großer Therapiefreund bin und ich spannend finde, über sich selber irgendwie Dinge zu erfahren. Aber was du gerade sagst, halt, ne, zu lernen, wie man kommuniziert. Und das finde ich, dass viele sagen halt, ja, zur Paartherapie gehst du ja erst, wenn irgendwie alle, also wenn du nur noch was retten kannst. Also das sehe ich halt gar nicht so, sondern es war spannend, so zu sehen, wie kommuniziert mein Partner oder dann auch die Übungen zu machen und dann mal zu merken, boah, ich habe gerade was ganz anderes interpretiert, als er mir eigentlich gerade sagen wollte. Und ich finde es super hilfreich, wenn eine Person von außen dann nochmal drauf gucken kann und dir das auch nochmal spiegelt. Weil ich finde, wenn dein Partner dir irgendwie sagt, hey, du machst aber gerade das irgendwie ein bisschen komisch, dann will der mir ja was. Dann kommt das nicht bei mir so an. Wenn aber eine externe Person das auch nochmal spiegelt, kann ich dann nochmal anders drauf blicken.
Und vor allem, wenn du in Not bist, ne, dann hörst du auch gar nicht mehr richtig zu.
Mhm.
Also so ein Notzustand, so Ertrinkende wissen auch nicht mehr, wer ihnen jetzt gerade hilft oder so. Ne, man ist wirklich in einer totalen Notsituation.
Ja. Und über die Trennung hinaus, was war da dann anders in dieser Art von Therapie? Also ihr hattet ja dann ein neues Ziel.
War eigentlich gar nicht so anders.
Mhm.
Also auch jetzt, ich meine, wir sind jetzt seit Jahren getrennt. Und wir gehen ja immer noch hin.
Mhm.
Nicht so oft, aber gerade wenn wir merken, wir kommen gerade bei einem Thema wirklich überhaupt gar nicht mehr voran. Und da hat sich ehrlich gesagt nicht so viel geändert. Es ist dann immer noch so, dass ich manchmal wirklich nicht verstehe, was der mir sagen will. Und dass wir uns nur anmotzen und nichts produktiv mehr vorwärts geht. Ja, der einzige Unterschied ist, dass wir uns jetzt schon auch immer wieder sagen, und das stimmt ja auch, ich mag ihn ja immer noch als Mensch. Gleichzeitig nervt er mich auch als Mensch. Es ist beides, aber das ist ja bei jedem Menschen so. Bei ihm ist es nur extremer, weil unsere Beziehung extremer ist und unsere Geschichte extremer ist.
Was sind so die Gefühlswelten, die sich da so mischen bei einer Trennung?
Das ist wirklich, vor allen Dingen natürlich Angst, komme ich wieder auf die Beine. Ich mache ja viel Mediation. Ich bin ja auch Juristin und trenne auch Paare und mache dann den Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarungen mit denen. Und es sind viele materielle Ängste, dass die Kinder leiden. Nicht? Also die Kinder, da gehen regelmäßig die Tränen in der Praxis los, wenn es darum geht, wie sagen wir es jetzt den Kindern. Nicht? Und viele haben Angst, dass alles zerstört wird, was sie sich aufgebaut haben. Und deshalb ist auch Mediation so wichtig. Das muss ich hier auch wirklich ganz, ganz doll sagen, wofür ich ganz doll einstehe. Ist nicht zum Anwalt gehen, gleich zur Mediation. Nicht sagen, ich lasse mich scheiden, ich gehe jetzt zum Anwalt und ich verklag dich und so. Sondern erstmal alles gütlich regeln. Denn wenn man gute Eltern bleiben will, seine Seele schnell wieder erholen will und auch die Finanzen schützen will, dann muss man es einfach zusammen und einvernehmlich regeln.
Klingt aber, glaube ich, auch einfacher, als es ist,
ja,
oder?
Ja, natürlich, weil sie sind ja eigentlich auf dem Weg gerade gegeneinander und müssen jetzt zusammen nochmal was erarbeiten. Und deshalb ist es ganz gut, wenn man da auch eher zu einem Paartherapeuten, Paartherapeutin geht, um das zu begleiten, als vielleicht zum Anwalt, weil die einfach ein bisschen besser da geschult sind.
Ne? Das ist sau anstrengend. Ich hatte hier teilweise um 8 Uhr, 9 Uhr die Paartherapie, bin danach zur Arbeit und habe gemerkt, ich kann bis um 12 Uhr eigentlich überhaupt gar nicht arbeiten.
Aber toll, dass ihr das macht. Das
so,
ist großartig.
Weil ich mich so leer, also so, weil ich so viel gegeben habe da, dass er so anstrengend ist, dass ich dann irgendwann um 12 Uhr gemerkt habe, so, boah, okay, jetzt langsam habe ich wieder ein bisschen Kraft, hier überhaupt richtig zu denken. Es ist krass anstrengend, aber es ist
auch anstrengend. Das ist so anstrengend, weil was kannst du das... Weil die Gefühle einfach so.
Weil die Gefühle so anstrengend
sind. Und das überlegen, ist ja auch, kann ich noch, kann ich nicht, was will ich nicht, was sind meine Bedürfnisse, wo will
ja,
ich.
Ja, also auch dieses wirklich ehrlich zu sein, das ist ja auch was anderes, bist in einem Raum ja auch geschützt. Und ich bin, also ich habe ja da auch richtig gelernt zu sagen, nein, hör jetzt einfach auf oder sagen, also diese ganzen Muster, die man ja über sich Jahre zusammen auch als diese zwei Menschen gemacht hat, einfach sagen so, nee, ich will das nicht. Oder was du da machst, das geht mir sowieso schon immer auf die Nerven und immer ist das beste Wort.
So. Ja, und nie.
Genau. einfach krass, aber dann hältst du dich ja in diesem Rahmen, trotzdem arbeitest du ja produktiv miteinander. Und das in dieser Kombination aus produktiv arbeiten, die Gefühle trotzdem da, dann ist es ja aber auch noch irgendwie Schmerz und jetzt gar nicht, dass die Beziehung vorbei ist, sondern der Schmerz, der ja davor da war, der ist ja nicht auf einmal weg. Der ist ja immer noch da. Und die verletzten Gefühle und die Gründe, warum das kaputt ist und das ist einfach krass anstrengend. Aber es ist, ich bin ja ein sehr pragmatischer Mensch, es ist am Ende für mich anstrengender, über Jahre den Groll zu halten und über Jahre mich selber zu blockieren und über Jahre mit diesem Mann, mit dem ich ja noch Jahrzehnte, bis die Kinder groß sind, jetzt eine Beziehung führen muss. Wenn ich das jetzt nicht, wenn wir das nicht ordentlich hinbekommen, ist das viel anstrengender, als jetzt da diese Stunden zu investieren.
Mhm. Wie habt ihr so Streitsituationen gelöst zu Hause? Also ich beziehe mich da vor allen Dingen, ob die Kinder was mitbekommen haben.
Ja, sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Wir haben schrecklich gestritten. Ganz, ganz schrecklich mit Schreien. So, zum Glück kein Schlagen, aber da war also wirklich, es war ganz, ganz schlimm und war einfach, also es war einfach nur schlimm. Wir sind dann nicht weitergekommen. Nicht alle Streits waren so, aber wir hatten eine Eskalationsstufe, wo es bis dahin gegangen ist. Und es war einfach nur, wir sind da dann nicht mehr rausgekommen. Und ich habe dann auch mal einfach die Wohnung verlassen, weil ich dachte, weil ich wusste, jeder kennt das ja, wenn du manchmal mit Menschen so einer Schleife bist, dann sagst du, ja, okay, 3 Minuten später die gleiche Chose wieder. Und dann warst du, okay, ich gehe jetzt hier einfach raus. Ich gehe jetzt einfach in den Tierpark. So, und das ist ja aber alles nicht der Weg. Ich glaube, wenn du merkst, dass dein Zuhause nicht mehr sich so anfühlt, dann ist auch mit Kindern, das ist ja auch deren Zuhause, dann ist der Zeitpunkt, wo man wirklich sagen muss, ey, wir haben hier Kinder super zusammen gemacht, aber lass mal den Rest in unterschiedlichen Wohnungen machen und mit unterschiedlichen Leben.
Was würdest du sagen, macht so ein Streitklima langfristig mit Kindern?
Die sind ja Hälfte Mutter und Vater. Die haben ja ein ganz anderes Verhältnis zu den Eltern als ich jetzt zu meinem Mann oder du zu deinem Mann. Und dadurch haben die fast das Gefühl, dass in ihnen zwei Teile streiten. Und ich glaube, das geht richtig tief. Ja, also das macht eine Unsicherheit, weil sie wollen eigentlich einen festen Rahmen haben, in dem sie sich entwickeln können, in dem sie in die Welt rausgehen können. Und wenn der Rahmen kaputt geht, dann fühlen sie sich natürlich verunsichert. Und dann werden sie manchmal vielleicht so wie ich, schon früh zu Paartherapeuten, weil sie versuchen, die Eltern zusammenzubringen. Oder sie fallen aus dem Rahmen raus und werden auch illoyal und sagen, ihr macht's nicht gut, also mache ich es auch nicht gut. Oder sie werden ganz leise und machen gar nichts mehr, einfach um keinen Ärger zu machen. Also für Kinder ist es wirklich natürlich hart. Ja. Aber sie müssen keinen Schaden nehmen, wenn Eltern wie ihr auch zur Paartherapie gehen und vor allen Dingen auch irgendwann verstehen, dass der andere, die andere einen nicht mehr anerkennen muss. Nicht mehr, also die von den Eltern. Ne? Wenn diese Bedürftigkeit nach sieh doch, wer ich bin, sieh doch, was ich gemacht habe, erkenn endlich an, was ich tue. Und so soll man einfach sagt, es ist, ich weiß, was ich tue, du weißt, was du tust. Und dann lernen die Kinder auch ganz viel über Erwachsenwerden eigentlich in dieser Krisensituation, wenn Eltern das gut machen.
Streitet ihr jetzt anders?
Nö.
Hast du doch nicht mehr gar nicht, was du lernst. Ich bezahle deren Therapie später. Sowieso.
Also ja, wir wohnen in unterschiedlichen Wohnungen. Wir sind emotional weniger nah aneinander. Mhm. Die Anspruchshaltung aneinander ist weniger. Aber es ist jetzt schon so, dass ich, wenn ich merke, hier kommt das Feuer wieder, dass ich ganz klar sage, du gehst jetzt, und zwar sofort, die Tür ist da hinten, und zwar sofort. Mhm. Also so richtig den Bogen raus, wie man das, also wir können auch ruhig streiten, wir können auch sehr, sehr, es ist halt, wir können beides, wir können super produktiv 2 Stunden zusammen in der Küche sitzen und über wirklich Themen sprechen, die total, also die uns betreffen, die total schwierig sind und dabei ruhig bleiben. Und quasi wie in der Paartherapie so diesen Raum schaffen. Ja, ich sag mal so, wenn ich Hunger habe oder überarbeitet bin oder eher, das bin ja nicht nur ich, dann kann das auch ganz anders laufen. Aber dann gibt's ja zum Glück Türen. Und da sage ich dann auch gleich, nee.
Mach die zu, aber von außen.
Aber sofort. So, boah.
Gibt es absolute No-Gos in einer Kommunikation?
Ja klar, also es gibt ja, man sollte ja eigentlich den anderen in der Kommunikation höher, weiter, besser bringen. Ja, wir sollten ja versuchen, dass das irgendwie besser läuft. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich werde angegriffen, dann will ich mich ja verteidigen. Gehen ja meine archaischen, ganz alten, wir wissen es alle, Kampf, Starre, Rückzug und so, unsere ganz alten Verhaltensweisen los. Und wenn wir die bringen, dann sagen wir nur noch Falsches eigentlich. Mhm. Ja, also wir müssen eben gucken, dass wir sagen, ich bin mit dir nicht mehr verschmolzen und ich schaffe es, dass egal was du sagst, ich weiß, dass ich 50 Möglichkeiten habe zu reagieren. Ich muss nicht auf die und die Art reagieren. Ich kann 50 Sachen machen. Und sobald ich das habe, kann der andere mich ja nicht mehr irgendwie erwischen. Ja, ich bin ja dann eigentlich geschützt. Und dann werde ich auch nichts Böses mehr sagen, sondern sage, okay, das ist deine Sicht. Meine Sicht ist jetzt eine andere. Und lass uns doch jetzt nochmal über das Geld reden oder über die Kinder oder über das. Und wir gehen nicht von der Kommunikation, die wir eigentlich wollten, von der Linie gehen wir nicht ab und tauchen mal tief oder hoch oder wie immer. Ja, und das ist nicht leicht. Mhm. Und da ist der Paartherapeut toll. Aber man kann auch mal aufnehmen und sagen, so, wir drücken jetzt auf die Aufnahmetaste und hören es uns nachher nochmal an. Das hilft auch schon. Es ist fast wie, als wäre ein Therapeut anwesend.
Total. Ja. Da hat man nochmal die Sicht raus.
Dann kann man nämlich nochmal irgendwem das vorspielen und sagen, was hast du denn da? Macht man nie.
Ja.
Aber man kann es sich zumindest vornehmen.
Hatte ich auch vor kurzem die Situation, dass jemand sagt, na, ich war nicht sauer und ich habe zufällig ein Video gemacht. Hab gesagt, guck dir mal dein Gesicht an.
Genau.
Dein Gesicht sagt was anderes.
Ja. Ja. Mhm.
Aber was meine Frage eher abgezielt hatte, war, das hattest du vorhin schon einmal gesagt, so diese Keywords wie zum Beispiel nur, immer, ich habe in der Therapie gelernt, oft Ich-Botschaften zu senden. Mhm. Gibt es da noch irgendwie Oder magst du mal Ich-Botschaften erklären vielleicht? Irgendwie so?
Naja, das Wichtige ist halt, dass ich bei meinen Bedürfnissen bleibe und sage, ich wünsche mir, was wünschst du dir? Und wenn du dir was anderes wünschst als ich, dann ist das okay erstmal und dann verhandeln wir. Und dass ich nicht, weil so oft sind Menschen so enttäuscht, wenn sie nicht ihre Bedürfnisse durchbekommen. Und dann werden sie so kindlich und sagen, hey, ich will aber den Lutscher. Ja? Und dann entsteht das. Und deshalb, ich muss bei meinen Bedürfnissen Ich-Botschaften, ich muss bei meinen Bedürfnissen bleiben, sagen, was ich möchte, zuhören, am besten auch noch wiederholen, was der andere sich wünscht und dann kann man irgendwie verhandeln. Und alles, was ein Angriff ist, ist natürlich verboten. Nur, wie du gerade richtig gesagt hast, man hört oft einen Angriff, weil man natürlich schon 20 Jahre Erfahrung hat und es war vielleicht gar keiner. Und da muss man einfach ein bisschen ruhig sein und sagen, war es jetzt ein Angriff? Ich frage dann meinen Mann zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, er greift mich an, sage ich, mit welcher Absicht hast du das jetzt gerade gesagt? Wolltest du mich angreifen? Und das nimmt schon sofort irgendwie so eine Ebene raus. Und dann sagt er, nee, ich wollte dich überhaupt nicht angreifen. Sage ich, oh, habe ich gehört, gut, dass du es mir sagst.
Ja. Das klingt schon richtig nach Königsdisziplin.
Das klingt nach Königsdisziplin, ja.
Gibt es ein Learning, was du aus der Paartherapie mitgenommen hast, weshalb ihr euch, du hast gesagt, es ist immer noch sehr impulsiv bei euch, aber habt ihr irgendwie eine Kommunikationsstrategie gefunden, die für euch funktioniert aus der Therapie? Oder was mal so ein Aha-Effekt bei dir gemacht hat? Du hast ja schon gesagt, dass du jetzt verstehst, dass er oft anders tickt, also, worauf du niemals gekommen wärst. Aber
ich verstehe jetzt schon besser, wie er denkt, dann dieses auch zu merken.
Das heißt, du kannst dich besser in ihn reinversetzen, ein bisschen besser?
Ich glaube, ja.
Du hast Augen zu und sagst was anderes.
Dann auch, wenn ich merke, oh, dieses Gespräch, das führt jetzt hier zu nichts mehr. Also auf jeden Fall jetzt, der erstmal sagen, okay, wir nehmen jetzt erstmal Abstand voneinander. Und manchmal reichen da 2-3 Minuten und dann wieder, okay. Also ich merke das ja auch bei mir immer, wenn die Wut so den Hals hochkrabbelt, wenn so, nee. Das, wenn ich einmal so denke, dann kommt da sowieso nichts mehr. Dann ist aber eben auch, ich glaube, weil wir jetzt dann so oft gemerkt haben, dass wir es ja anders können und das dann auch zu was führt. Und das klingt jetzt hier noch nicht so gut, aber wir haben ja auch die meiste Zeit wirklich eine sehr positive Beziehung zueinander und mögen uns auch wirklich gerne. So, und dann zu wissen, wenn gerade wieder die Momente sind, in denen er mich, ich jetzt mal nur von mir aus Ich-Botschaften, wenn er mich dolle nervt, dass ich dann weiß, okay, wir können dieses Gespräch auch anders führen. Und dass ich auch seine, mich ein bisschen mehr auch nach seinem, also er sagt zum Beispiel, mach keine Gespräche mit mir zwischen Tür und Angel. Zu denen neige ich aber total, zwischen so Tür- und Angelgesprächen. Und dann da so, okay, dann machen wir jetzt einen Gesprächstermin aus. Wenn dir das hilft, mir ist das relativ wurscht, aber wenn dir das hilft, können wir das tun. Oder dass ich nicht einfach die ganze Zeit anrufe. Ich rufe halt immer sofort an, bei jedem. Und dann, also, nee, bitte schreib mir WhatsApp am besten mit so einer Liste, mit Punkten, was die Nachrichten sind, die du mir senden willst, würde ich nie machen. Ich schicke einfach eine Audio und laber.
Aber ich. Ins Transkript.
Ja, aber ihm hilft das und dann denken wir, okay, so, dann du sagst mir ganz klar, was du dir wünschst und dann gehe ich da auch drauf auf. Und andersrum, wenn ich sage, wenn du in dem Ton mit mir sprichst, geht bei mir nur eine Wand hoch und ich höre kein Wort mehr von dem, was du sprichst und ich habe auch keinen Bock mehr zuzuhören, wenn du so mit mir sprichst. Und das, glaube ich, ist bei ihm auch angekommen, dass wir dann zu nichts kommen und dass ich dann ja auch sage, raus.
Ja, toll. Gibt es so eine Art Kommunikationsregeln oder Strategien? Wir hatten jetzt schon mal gesagt, dass du mal einmal rausgegangen bist und mal eine Runde in den Tierpark.
Einmal.
Gibt es da noch mehr Tipps, die man vielleicht in so ein Gespräch mit reinnehmen kann?
Na, ich glaube, ganz wichtig ist wirklich, dass man sagt, worum geht's jetzt? Und wir werden nicht abweichen, ne? Weil wenn man sagt, gehen die Kinder auf die Schule oder auf die Schule, darüber wollen wir jetzt sprechen und am Ende ist man bei dem Thema, ja, du kannst dich ja eh nie entscheiden und du bist ja sowieso immer nicht da oder du hast ja eh nie was für die Kinder gemacht und jetzt, ne? Also das darf halt auf keinen Fall sein. Man muss diesen Faden behalten. Und ideal ist es tatsächlich, wenn ich wiederhole und sage, du, ich habe gerade gehört, ist das richtig so? Hm. Da fühlen sich aber sehr viele natürlich so ein bisschen blöd, weil sie sagen, was soll ich jetzt nochmal wiederholen? Ich bin ja nicht ganz doof. Aber es macht tatsächlich Sinn, nochmal sachlich zu wiederholen, was man gehört hat. Und dann kann man natürlich auch mal in der Trennungssituation mal sagen, du redest 5 Minuten und ich rede 5 Minuten. Das ist so ein bisschen so ein Zwiegespräch, wo man aber nicht unterbrechen darf und auch eigentlich gar nicht drauf eingehen kann, sollte. Und dass man dann auch mal merkt, ich habe es mal gesagt, aber es ist gar nicht so wichtig, dass jemand anders reagiert. Also ein bisschen mehr bei sich bleiben dann, zum Beispiel.
Mhm. Das klappt super mit den 5 Minuten, weil diese sich gegenseitig unterbrechen und dann eben, ach komm, hier, die Abzweigung, die haben wir noch nicht genommen, die liebe ich aber. Passiert dann nicht mehr. Und vor allem, wenn du selber 5 Minuten reden musst, da redest du ja über dich. Ja. Du kommst viel weniger in dieses, dem anderen zu sagen, wie blöd er eigentlich ist.
Aber ihr beide scheint ja so Kämpfer zu sein, ne? Ihr
ja, kämpft das ist beide. Das Ding. Ja.
Und es ist eben immer die Frage, was für eine Persönlichkeit ist man auch im Kampf, ne? Also wenn man zum Beispiel ein Rausdreher ist, ne? Das sind so Menschen, die sagen, boah, die haben doch gar kein Problem. Was regst du dich eigentlich auf? Ist doch, guck doch mal in Krisengebiete, wie schlimm es da ist, ne? Da kommen mal ganz andere Probleme in der Kommunikation. Deshalb tue ich mich da manchmal schwer, auch so konkret was zu sagen. Oder es gibt so Intellektualisierer, die dann gleich mit wahnsinnig vielen Argumenten und schlauen Sprüchen kommen, gegen die man dann gar nicht ankommt. Und insofern muss man auch mal gucken, was für ein Streittyp ist eigentlich mein Partner, meine Partnerin und darauf dann auch eingehen.
Können alle Streittypen zusammen sein oder ist es dann ein bisschen, dass ich bin zwei Streiter, zwei Kämpfer? Mhm. Also stimmt bei mir. Ich bin, wenn du meine
Augen kommst, ne?
So, dann gehe ich so oder werde ich richtig sauer.
Genau. Du hast ein Schwert und das weißt du dann auch,
wo das... Gibt auch diesen Spruch, niemand weiß, wo die Friedenspfeife versteckt ist, aber das Kriegsbeil findet man immer ganz schnell.
Genau, sehr gut.
Gibt es da zum Beispiel, dass man sagt, oh, zwei Kämpfer? Nee, das klappt überhaupt gar nicht.
Nein, ich finde das zum gut. Beispiel, zwei Kämpfer finde ich eigentlich gut. Weil die zumindest irgendwie ihr den Dampf rauslassen.
Also ich merke das ja auch, ich könnte nie mit jemandem sein,
der nicht... Du kannst deine Wut rauslassen.
Ich brauche auch die Reibung.
Genau.
Das war nur ein bisschen viel Reibung.
Ich weiß. Ja, weil ihr zu viel voneinander wolltet. Ne? Ihr wolltet irgendwie, dass ihr euch noch gesehen werdet, dass ihr verstanden werdet und so weiter. Und jetzt habt ihr diese Wut und die könnt ihr rauslassen. Und ich finde das so heilsam.
Ja,
also ich finde Kämpfer eigentlich
jung,
sehr angenehm.
Noch die Kinder dazu.
Genau.
Das ist ein Potpourri.
Da ist viel.
Des Feuers.
Wenn du hörst, wir bleiben wegen der Kinder zusammen, ist das aus deiner Sicht sinnvoll oder eher nicht?
Also ich finde es nicht sinnvoll. Es gibt vielleicht Situationen, wo es gehen kann, aber es ist selten. Es ist für mich ein bisschen wie offene Beziehung. Die kann auch mal funktionieren, aber ich halte nichts davon. Ja? Also es ist so. Und die es machen, die erlebe ich immer wieder. Die kommen dann nach 10 Jahren und sagen, jetzt brauchen wir eine Veränderung. Wir haben es 10 Jahre jetzt durchgemacht. Und die Trennung wird komischerweise auch nicht einfacher. Es kommen dann auch wieder die ganzen Sachen auf den Tisch. Und finden die Kinder es nicht auch schöner, zu merken, was wirklich Liebe ist, was Partnerschaft ist, was Familie ist. Und ich hatte einen tollen Stiefvater, keine tolle Stiefmutter oder Stiefmütter, muss ich sagen. Aber es kann ja auch ein großer Gewinn dann sein, wenn es auseinandergeht.
Ja. Ihr habt euch getrennt und auch, obwohl ihr Kinder habt. Und wie habt ihr dann die Erziehung organisiert?
Genauso wie davor, aber wir hatten davor schon nicht diese Mama die Große, Papa hilft ein bisschen mit Trennung, sondern das war immer klar, dass wir wirklich sehr gleichberechtigt miteinander sind. Er hat die Elternzeit gemacht bei den Kindern. Deswegen war das jetzt nicht so dieser riesige, die riesige Umstellung bei uns. So jetzt bei Erziehungsfragen, wir sind uns da oft nicht einig, aber da sage ich auch, hey, das müssen wir auch nicht in allen Punkten, sondern wir sind unterschiedliche Menschen, wir handeln, handhaben Dinge unterschiedlich und es braucht ein Dorf und ein Kind zu erziehen. Und sie holen sich von mir die guten Sachen und von ihm auch die...
Habt ihr denn 50-50?
Mehr oder weniger, also mal je nachdem, wie viel ich arbeite, um ehrlich zu sein, das ist sich ziemlich das bestimmt. Und das war schon schwierig für die Kinder. Also Neo hat in der Zeit auf einmal unglaublich viel davon gesprochen, wann Menschen heiraten.
Und ob ich noch, dass er noch eine Schwester will. Und es war so, Und hat auch irgendwelche fremden Leute gefragt, wann heiratet ihr denn eigentlich? Hat wirklich sehr viele unangenehme Situationen. Sehr, sehr viele. aber ich habe ihm das immer klar gesagt. Und er hat die Streits ja mitbekommen. Habe ihm ganz klar gesagt, so, nee, du weißt doch, wie Mama und Papa gestritten haben. Das war gar nicht gut. Wir sind jetzt in unterschiedlichen Wohnungen. Wir sind getrennt. Und das ist besser so. Man hat da ehrlich gesagt relativ wenig Rahmen, glaube ich, für ihn gelassen zur Interpretation, aber weil es ja auch klar war.
Aber ihr habt euch in diesen Punkten gut geeinigt, also finanziell und wer die Kinder wann hat und so, weil da ist das Dynamit, ich warte nicht, weil da ist das Dynamit ja oft.
Zum Glück mussten wir nie über Geld sprechen.
Ja, das ist schon mal sehr, sehr gut.
Mhm. Hattest du mal Schuldgefühle?
Nee, ich neige aber auch sowieso nicht so zu Schuld als Thema. Weil ich das Gefühl habe, ich möchte meinen Kindern vorleben, dass ich glücklich bin. Und das lebe ich ihnen nicht vor, indem ich denke, etwas für sie zu machen. Und wir waren ja dann, glaube ich, auch beide glücklicher ohne einander. Und ich bin halt auch bei getrennten Eltern aufgewachsen. Deswegen bin ich da auch nie einem Ideal in meinem Kopf oder meinem Herzen hinterhergelaufen, wo ich denke, oh, das muss ich jetzt auch haben. Und sie haben ja auch nie Schuld, also sie haben nie was gemacht, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich mich rechtfertigen, sondern wir haben ja auch immer geschaut, dass wir noch Ausflüge miteinander machen, dass wir miteinander essen und dass wir das hinbekommen, dass wir einmal zusammen im Urlaub fahren, haben wir aber auch nur einmal gemacht.
Einmal und reicht dann auch.
Abgeschafft.
Wenn du an Paare denkst, die gerade mitten in einer Trennung stecken, was wäre da so ein Rat von dir?
Also erstmal wirklich das ganze Sachliche gut klären. Wo sind die Kinder wann? Wer zahlt wem welches Geld? Wie machen wir es mit dem Zugewinnausgleich und so weiter, wenn man verheiratet war? Das ist erstmal ganz wichtig, weil diese Ängste, werden wir uns da zerstreiten, die sind hochexplosiv oder die sind sehr, 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 sehr schwierig. Dann würde ich tatsächlich auch sagen, erstmal Abstand. Wenig sehen, wenig Kontakt, sich dran gewöhnen, dass ich jetzt ein anderes Leben habe. Wegen der Kinder muss man halt häufig sprechen, aber das dann wirklich reduzieren auf irgendwelche vielleicht Telefonate einmal in der Woche. Ich finde auch Familienkonferenzen gut, mal mit den Kindern, dass alle zusammen mal sprechen. Das kann auch so dieses Verantwortungsgefühl als Eltern wieder stärken, dass die Kinder nicht glauben, ich muss mit Mutter anders reden als mit dem Vater. Und ich finde Ehrlichkeit sehr wichtig in dieser Trennungszeit und vor allen Dingen auch vorsichtig sein. Also nicht einfach mal irgendwie Geld irgendwie abheben oder sie einfach das Auto nehmen oder so. Also dass man versucht, wirklich Dinge zu vermeiden, die zu Krieg führen könnten. Also dass man sich total vorsichtig miteinander verhält und unbedingt auch zu einer Aufarbeitung oder Paartherapie gehen.
Es gibt ja verschiedene Trennungsmodelle. Ich habe vor kurzem erst von dem Nest-Modell gehört. Magst du mir da vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen, was es eigentlich so gibt?
Also das ursprüngliche Modell, was früher immer gemacht wurde, war, die Kinder haben ihren Lebensmittelpunkt bei einem Elternteil und der andere Elternteil hat die Kinder mindestens 2 Wochenenden. Das ist mit Unterhalt verbunden und dann ist sozusagen der Lebensmittelpunkt an einer Stelle. Das ist auch sehr, sehr gut, weil die Kinder eben nicht wechseln müssen und irgendwie Ruhe haben, aber sehen natürlich den anderen Elternteil, das andere Elternteil sehr wenig. Dann gibt es das Wechselmodell 50-50. Da gehen die Kinder eben von einem zum anderen. Immer eine Woche gibt es da entweder Wochen-Wochen-Modell oder eben 2-2-5-5. Das ist das, was ich immer empfehle, zu sagen Montag, Dienstag bei einem, Mittwoch, Donnerstag beim anderen und Freitag, Samstag, Sonntag im Wechsel. Das ist dann immer 2-2-5-5. Und das kann man jetzt zwischen diesem Residenzmodell oder Lebensmittelpunkt und dem Wechselmodell kann man natürlich wechseln. Man kann sagen, nicht nur 2 Wochenenden, sondern ein bisschen mehr. Und dann gibt es noch das Nestmodell. Das ist aber nur eine Übergangslösung aus meiner Sicht, die aber so 3 Jahre gut funktionieren kann, so aus meinem Erfahrungsschatz. Schatz, dass es die Kinder bleiben im Familienhaus und die Eltern suchen sich ein anderes, eine Einzimmerwohnung, die man sich auch noch teilen könnte, wenn man sich gut versteht, aber das machen die wenigsten. Und, oder man hat vielleicht ein kleines Zimmer bei den Eltern oder beim Freund oder so. Und immer, wenn man auf die Kinder aufpasst, ist man im Haus. Und wenn man nicht aufpasst, wohnt man woanders. Und das ist an den Wechseltagen schwierig. Das muss gut gemacht werden. Wer kauft Klopapier? Wie ist die Ordnung und so weiter? Da muss sich jeder sehr, sehr anstrengen. Und es muss gut laufen. Und Richter machen das auch nur, wenn sie das Gefühl haben, Paare verstehen sich gut. Aber für die Kinder ist es natürlich ruhig und sie verlieren erstmal ihr Zuhause nicht.
Mhm. Und gibt es ein Positivbeispiel, was dir da so einfällt, wie das mal ein Paar besonders gut gelöst hat?
Also die Positivbeispiele sind für mich immer wieder, wenn sie sich wieder verlieben ineinander, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich immer ganz herrlich. Ich glaube immer ans Happy End, genau. Es ist tatsächlich so, mich rief gerade wieder letzte Woche ein Klient an und sagte, ich wollte Ihnen noch erzählen, unser Gespräch mit den Kindern, es lief so gut. Die Kinder haben gesagt, kein Problem, wir haben das schon gedacht und wir machen alles, wie ihr das wollt. Und die ziehen jetzt eben alle 2, 2, 5, 5 um und die Kinder finden es spannend, schön und haben sogar 2 zu Hause. Es muss halt nur im gleichen Kiez sein, ne? Das ist halt die Schwierigkeit.
Mhm. Spannend.
Aber ich habe auch immer wieder Modelle, wo sie sich nach 5 Jahren Trennung noch darüber streiten, ob das Kind eine Zahnspange bei welchem Kieferorthopäden bekommt oder ob welche Schule oder so. Also es gibt leider auch Paare, die nicht voneinander loslassen können und die sich auch nicht als gute Eltern etablieren irgendwann. Aber ich würde mal sagen, die meisten schaffen es.
Mhm. Wenn du deinem früheren Ich was sagen könntest, Was würdest du für einen Rat mit auf den Weg geben in der Trennungsphase?
Ich könnte jetzt sagen, früher gehen, aber ganz ehrlich, ich habe mir die beste Mühe gegeben, die ich konnte. Ich habe es mir nicht leicht gemacht in der Trennung, habe nicht einfach gesagt, ja, du und fertig. Ich glaube, so wie ich gemacht habe, war das, was ich konnte und die Zeit, die es halt braucht. Das ist, sich mit Kindern zu trennen, ist eine Trennung an sich ist immer schon schwierig. Sich mit Kindern zu trennen ist die Hölle, weil da so viel noch dran hängt. Von dir selber, für die Kinder, für alles, die Finanzen. Und das ist auch keine Entscheidung, die du so triffst. Das ist eine Entscheidung, die wirklich, für die du lange nachdenken musst. Und von daher, also ganz ehrlich, wir haben alle schon genug Stress. Da mache ich mir jetzt keinen Stress darüber, was ich hätte anders machen können. Ich habe es gemacht und so wie ich es gemacht habe, war es gut. Und das sage ich auch allen anderen Frauen. Deswegen, wenn Frauen, also vor allem Frauen zu mir kommen und sagen, ich habe mich jetzt getrennt, sage ich nie, oh, das tut mir leid für dich, sondern so, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Das hast du dir ja sicher gut überlegt. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Mut. Wie geht's jetzt weiter?
Mhm.
Ja, bist traurig, aber das geht vorbei.
Mhm.
Alles hat seine Zeit. Die Trennung hat ihre Zeit. Und die Zeit danach hat ihre Zeit und die wird auch gut.
Das hast du schön gesagt.
Ja, ganz toll.
Mhm. Dann bedanke ich mich für eure Zeit. Was nehme ich aus diesem Gespräch mit? Ich würde sagen, vielleicht ist so die erste Erkenntnis, Trennungen müssen nicht unbedingt das Ende sein, sondern vielleicht auch einfach der Anfang von etwas wirklich Ehrlichem. Und ja, also danke, dass du heute mit dabei warst für deinen Input. Danke für deine ehrlichen Worte und vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, dass Sie nächste Woche auch wieder einschalten zu einer neuen Folge von Mein Leben und ich.